Das ist meine letzte Frage. Sterbehilfe. Heiß diskutiert, oft verschwiegen. Wir reden drüber.
Es ist Mittwoch, die nächste Hitzeglocke baut sich auf. Es ist wieder Zeit für meine letzte Frage. Dazu sage ich guten Morgen, liebe Julia.
Hallo.
Guten Morgen, liebe Madeleine.
Guten Morgen.
Hast du eigentlich jemals in irgendeiner Podcast-Folge erzählt, was du bei uns eigentlich machst hier bei Linus?
Bestimmt. Also was mache ich hier? Ich bin hauptsächlich für die Bestandspatientenverwaltung mit zuständig, kümmere mich aber auch so um technische Probleme, emotionale Probleme. Ich bin so ein Mädchen für alles, aber auch, ja, ich weiß nicht. Also ich mache vieles.
Zwischen Küche, Kopierraum und Büro bist du quasi für die Angehörigenbetreuung zuständig.
Genau.
Du leitest die Bestandspatientenverwaltung und übernimmst sozusagen die Patienten, nachdem sie in die Datenbank aufgenommen worden sind.
Genau.
Also nicht alleine.
Genau.
Mit einem Team aus mal mehr, mal weniger fähigen Menschen, aber grundsätzlich. Kümmerst du dich um Angehörige und Patienten. Lenchen, du bist Konsilärztin bei uns. Das heißt, du bildest die Brücke zwischen kaufmännischer Leitung und der Ärzteschaft, die sich bei Linus angesiedelt hat, die ja auch immer mehr wird. Das heißt, du verantwortest medizinische Themen und berätst uns in vielerlei Hinsicht, gibst uns Einblicke in die Ärztewelt und strukturierst immer dann so ein bisschen unser Fortgehen und unser Handeln. Aber darum soll es heute überhaupt nicht gehen. Heute geht es nicht um Personalfragen, sondern heute geht es um etwas, was so verwirrend auffällig gleichermaßen ist, nämlich die massive Zunahme von Bewerbungen durch MECFS-Patienten. Es geht heute um die Krankheit MECFS. Spreche es kurz aus.
Myalgische Enzephalomyelitis und Chronic Fatigue Syndrome.
Und das, was sich da tatsächlich ausgeschrieben so unglaublich kompliziert anhört, hat vor einigen Jahren noch überhaupt keine Rolle gespielt, bis wir eben eine explosionsartige Zunahme der Bewerbungen bei Linus wahrgenommen haben. Und das auch als Grund genommen haben, das mal in unseren Podcast zu integrieren. Ich erinnere mich ziemlich genau, als ich Linus gegründet habe, das war so Winter 23, fuhr ich Anfang 24 nach Hause vom Büro und bekam damals einen Anruf im Auto von einer älteren Frau, die ihre Tochter bei uns beworben hatte oder bewerben wollte. Und da ging es in diesem Telefonat eben darum, dass damals war Linus ja noch eine Selbsthilfeplattform, ja,
also ja, Aufklärungs- und Selbsthilfeplattform.
Da hatte ich ja noch meine private Handynummer im Internet für Angehörige sozusagen. Das waren dann noch so die Anfänge, ne, wo man Tag und Nacht angerufen wurde und sich ausgetauscht hat mit Angehörigen. Und da rief mich eben diese Frau an und berichtete über ihre Tochter und sagte mir eben, naja, ihre Tochter hätte Corona gehabt und hätte seitdem eben dieses Erschöpfungssyndrom erstmal in erster Linie und wäre nicht mehr in der Lage, das Haus zu verlassen, auch das eigene Schlafzimmer nicht. Also die Tochter war Anfang 20, ist mittlerweile auch verstorben. Und es war eben damals so, dass ich das überhaupt nicht einordnen konnte und wir das dann an die Fachärzteschaft abgegeben haben, das Thema erstmal. Und selbst die Fachärzteschaft, bestehend aus Neurologen, Psychiatern, Psychosomatikern, also alle möglichen Fachärzte, die bei Linus eben auch schon angebunden sind oder auch damals schon angebunden waren, waren erstmal auch ein Stück weit überfordert und sich auch überhaupt nicht einig, mit was wir es da zu tun haben. Dauerhafte Erschöpfung. Wir kennen ja zum Beispiel eben aus dieser Corona-Zeit viele Menschen, die dann eben unter dauerhaften Erschöpfungszuständen leiden oder auch nicht in der Lage sind, wirklich am aktiven gesellschaftlichen Leben mehr teilzunehmen. Und das war eben der Fall bei dieser jungen Frau. Und was mir relativ schnell auffiel, war auch in der Fachärzteschaft, dass es eben Uneinigkeit darüber gab, was das überhaupt sein soll für eine Krankheit. Die einen haben gesagt, naja, das ist psychischer Natur. da muss ein Psychiater ran. Die anderen haben gesagt, das hat mit der Psyche überhaupt nichts zu tun. Das ist eine rein somatische Geschichte. Da muss ein Psychosomatiker dann ran, der das rausfindet. Das heißt, man war völlig überfordert. Wir können das heute Jahre später natürlich besser einordnen und werden das gleich auch im Laufe des Podcasts tun. Aber bevor wir über Bewerber bei Linus mit ME/CFS sprechen, über diese Patienten und über die Ärzte-Odysseen, die sie dann oft durchmachen mit ihren Angehörigen zusammen, wollen wir dich als Ärztin einfach jetzt mal zuerst einbinden, Lenchen, und fragen, mit was haben wir es da zu tun bei ME/CFS?
Und was ist auch der Unterschied? Weil wenn wir zurückdenken, als die Anfrage auch kam, man wusste ja durch die Medien, Long-Covid war ein Begriff. Man wusste nicht genau, was ist es, und dann kam halt dieses Fatigue-Syndrom-Begriff. Aber es war trotzdem nicht greifbar. Also man wusste halt, Corona hatte irgendwelche Auswirkungen, aber es war einfach nicht greifbar. Also was ist da vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied, oder was ist jetzt einfach eine Erkenntnis, die mehr ist, dass vielleicht Long-Covid nicht Long-Covid nur ist?
Also vielleicht vorab, ich bin keine Expertin in dem Bereich. Nichtsdestotrotz hatte ich bereits Kontakt mit dieser Erkrankung oder Berührungspunkte mit dieser Erkrankung im Rahmen meiner Praxistätigkeit gehabt. Und das ist eine Blackbox im Prinzip, diese Erkrankung. Der Begriff allgemein, der war in den 50ern zunächst geprägt worden durch einen Ausbruch, ich glaube, es war ein Virusinfekt in London. Und da kam dann eben das erste Mal dieser Begriff ME überhaupt in die Sprache. Und 1969 wurde dann von der WHO das auch offiziell als Erkrankung anerkannt und in die ICD-10-Liste mit aufgenommen. In den 80ern hat man das dann erweitert auf ME/CFS. Meines Erachtens ein Fehler, weil eben dieser Begriff Fatigue, Müdigkeit oder auch Erschöpfung, das ist so ein bisschen irreführend, weil wir haben es hier nicht mit einer normalen Erschöpfung zu tun. Also das ist, wir reden von was ganz anderem, ja. Wir reden richtig, letztendlich von einem Shutdown des Systems eigentlich, wenn man das so beschreiben darf. Natürlich gibt's da auch unterschiedliche Schweregrade, von leicht bis zu massiv, ne? Aber im Großen und Ganzen reden wir hier von einer Problematik, die hauptsächlich eben immunologisch oder auch neurologischen Ursprungs ist. Heißt natürlich nicht, dass die Psyche in so einer Situation nicht auch mit beeinträchtigt sein kann. Sicherlich, wenn man nicht mehr aus dem eigenen Zimmer kommt mit Anfang 20 und über eine Sonde ernährt wird und keinerlei Reize mehr erträgt. Das macht was mit einem, genau. Aber es sollte klar sein, dass es sich eben um eine multisystemische Erkrankung handelt, ja. Und die ist auch anerkannt. Die Ursache ist nicht ganz klar. Da streiten sich so ein bisschen die Geister.
Darf ich ganz kurz dazwischen fragen? Du sagst, sie ist anerkannt. Unter welche Kategorisierung im ICD-10-Code fällt das Ganze? Also wie ist die eingeordnet und wo ist die angesiedelt?
Also es ist eine neuroimmunologische Erkrankung. Und da schließe ich eben wieder an diesen Punkt an, den ich vorhin erwähnt hatte. Meine Vermutung ist halt, dass durch diese Begrifflichkeit oder dieses Heranfügen des CFS, also des Chronic Fatigue Syndromes, hat es das Ganze so ein bisschen verharmlost sprachlich und letztendlich vermutlich dazu geführt, dass eben in Ärztekreisen das dann doch nicht ganz so ernst genommen wird. Da spielen auch andere Faktoren mit rein. Wie gesagt, wir haben keine klare Ursache, die wissenschaftlich bisher festgehalten werden konnte. Das liegt einfach daran, dass es keinen einzelnen Biomarker gibt, also keinen einzelnen messbaren Parameter, der uns klar sagen kann, ja, diese Diagnose ist vorhanden. Der zweite Punkt ist halt auch, das ist ein sehr komplexes Bild, was sich ganz unterschiedlich auch präsentiert, ja. Der aktuelle Forschungsstand, der spricht schon dafür, dass es eben ein Zusammenspiel von Störungen ist, also ein Zusammenspiel von Störungen sowohl des Immunsystems als auch des Nervensystems und teilweise auch des Energiestoffwechsels selbst und auch der Selbstregulation, zum Beispiel des Gefäßsystems, ja. Und häufig, also man beobachtet eben, dass das der Auslöser vermutlich eben ein Infekt ist, wie zum Beispiel EBV, also Epstein-Barr-Virus, auch oft als Mononukleose bekannt, oder eben auch Corona zum Beispiel.
Oder auch pfeifrisches Drüsenfieber genauso, ist bekannt dann einfach, so wird's das auch, kennen ja genannt. Viele eher dann, genau. Ich sag mal, in der Gesellschaft genau. Darunter.
Was mich ein bisschen wundert dann, ist die Tatsache, ich hatte ja gerade von der Frau erzählt, die ihre Tochter bei uns beworben hatte, und die Tatsache, dass wir erstmal völlig überfordert waren, weil als ich Linus gegründet hatte, hatten wir auch dieses Gesamtnetzwerk, was wir heute deutschlandweit haben, an Ärzten, Fachärzten, Neurologen, Gutachtern, Experten, hatten wir ja noch nicht. Das heißt, wir mussten ja sozusagen in der Anfangszeit nach Gründung erstmal jede Stimme, jede Kompetenz und jeden Experten, den wir benötigt haben, zusammen sammeln. Wenn wir solche Themen wie MECFS dann weiter kommuniziert haben mit der Frage, wie sollen wir als Sterbehilfeorganisation damit umgehen, da werden wir jetzt dann gleich noch drauf eingehen, dann war da vor allem Ratlosigkeit. Wenn du jetzt sagst, dass die Krankheit im Wesentlichen seit den 30er Jahren schon bekannt ist,
ja.
Und wir darauf aufbauend auch schon eine Zuordnung haben im ICD-10-Katalog, wenn wir, also für die Zuhörer und Zuschauerinnen, der ICD-10-Katalog, das ist eben diese Klassifizierung und Einordnung von Diagnosen und Krankheiten, die wir eben kennen, ne, die dann zugeordnet werden dann in diesem Katalog. Dann frage ich mich, wieso 23, als ich dieses Schicksal des jungen Mädels weitergetragen habe an Fachärzte, so eine große Ratlosigkeit noch bestand. Ich meine, wir wissen heute sehr viel mehr. Wir haben jetzt 2026, das heißt, wir sind jetzt 3 Jahre später schon sehr viel weiter. Gottlob werden diese Patienten mittlerweile, glaube ich, auch sehr viel ernster genommen mit ihren Diagnosen. Immer noch nicht so, wie wir uns das gerne wünschen würden, aber es entsteht zumindest mal eine Aufmerksamkeit für das Thema, auch in der Ärzteschaft. Und wir werden uns gleich noch über die politische Situation unterhalten. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage, wieso ist eine Krankheit, die dann bald 100 Jahre ja entdeckt ist, also wenn wir reden von den 30er Jahren.
50er.
Also in den 30ern gab es schon mal einen Fall in einem New Yorker Krankenhaus, und rückwirkend gesehen heißt, dass es da wahrscheinlich ME vorhanden war. Also ich sag mal, man hat sich einfach Statistiken angeschaut, und Studien. Also in den 30ern war wahrscheinlich der erste Ausbruch, aber in den 50ern erst offiziell die Krankheit benannt.
Gut, dann einigen wir uns jetzt hier im Gespräch darauf, dass wir sagen, eine Krankheit, die seit Jahrzehnten bekannt ist.
Ja. Das definitiv.
Dass die noch nicht so wirklich zugeordnet, eingeordnet und behandelt werden kann. Woran liegt das?
Naja, das ist halt aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, es ist halt ein sehr komplexes Krankheitsbild, das sich symptomatisch ganz unterschiedlich präsentiert. Wir haben von den Diagnostikmöglichkeiten her keine klare Diagnostikkriterien. Also es gibt keinen Biomarker, den man messen kann. Es gibt keinen Punkt im Blut, ja, keinen, den man, der letztendlich besagt, ja, die Erkrankung ist vorhanden oder eben nicht. Und das macht das einfach zu einem sehr, sehr komplexen Krankheitsbild, sowohl von der Symptomatik her als auch von der Diagnostik her und natürlich auch therapeutisch gesehen. Ist es komplex und vielfältig, und da ist logischerweise seitens der Ärzteschaft, wenn es keine klare Leitlinie gibt, dann sind wir hier in Deutschland halt als Ärzte aufgeschmissen, ja. Und im Zweifelsfall ist es halt psychosomatisch. Man muss ja dazu vielleicht noch sagen, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer von MECFS. Und tendenziell ist es auch so, dass Frauen häufiger mal eine Diagnose bekommen, wie zum Beispiel Depressionen oder eben psychosomatischen Ursprungs. Und ja, also ich denke, dass das ein Zusammenspiel ist und dass das letztendlich auch dazu führt, dass es eben eine Blackbox ist. Und kommt auch nicht selten vor, also dem bin ich auch schon begegnet, dass Kollegen und Kolleginnen sagen, ja, diese Erkrankung gibt's gar nicht, ja. Das ist alles nur im Kopf.
Ich habe auch 2 Zahlen gefunden, die das, glaube ich, ein bisschen unterstreichen. Also man geht davon aus, ein Patient braucht 5 bis 7 verschiedene Ärzte, bis überhaupt die Diagnose gestellt wird, weil es ja hauptsächlich eine Ausschlussdiagnose ist, dass nicht an der Schilddrüse liegt, eben nicht an der Psyche liegt. Und das ist ja wahnsinnig viel, wenn man so krank ist, vielleicht auch schon ein fortgeschrittenes Stadium hat, dann 5 bis 7 Ärzte aufsuchen, das ist ja auch zermürbend. Also ich kann mir vorstellen, viele geben da auf.
Und in der Regel über Jahre auch, muss man dazu sagen.
Und auch erschreckenderweise, man geht davon aus, dass jetzt, man weiß nicht, wie viele Menschen vielleicht nicht diagnostiziert sind, aber von den Zahlen 2024/25 sind in Deutschland knapp 650.000 Menschen betroffen und man geht davon aus, dass vor Corona knapp 250.000, also 250.000 Menschen betroffen waren. Also jetzt ist es mehr als verdoppelt. Und deswegen ist, glaube ich, auch der Aufschrei einfach größer, weil jetzt mehr Menschen und mehr Familien den Druck auch ausüben können.
Hängt das dann mit der Diagnostik zusammen? Im Hinblick darauf, dass es jetzt einfach einen großen Ansprung an Fallzahlen gibt im Bereich ME/CFS, dass einfach auch mehr diagnostiziert wird in die Richtung, nachdem klar ist, dass sich die Symptome quasi sammeln und identisch sind?
Das weiß ich jetzt nicht. Also ich meine, man vermutet ja, wie ich gesagt habe, dass das eben ausgelöst werden kann durch einen Infekt. Und wir hatten nun mal in der Corona-Zeit gehäuft Infekte, war ja eine Pandemie. Und vermutlich ist deswegen auch die Zahl einfach angestiegen. Und sicherlich werden auch die Medien mit eine Rolle spielen. Ja, ich meine, das ist auch genauso wie früher. Von Krebs hat man nicht so gesprochen. Und inzwischen kennt man diesen Begriff. Es wird in den Medien breit getreten. Und dann kann man sich auch besser irgendwo einordnen. Ja, also ich will nicht ausschließen, dass es vielleicht vor der Pandemie tatsächlich eine eigentliche höhere Zahl gab, die Patienten das aber nicht einordnen konnten. Ja, das weiß ich eben nicht, ja, aber das ist meine Vermutung. Das Komplexe an dieser Erkrankung ist halt auch einfach, dass die Symptomatik so, so breit ist. Ja, es gibt ja das Leitsymptom, dieses PEM auch genannt, also Post-Exertional Malaise. Und das ist diese Erschöpfung, von der wir sprechen, die aber einer normalen Erschöpfung überhaupt nicht ähnelt. Also wir reden wirklich von dem kleinsten Auslöser, der da schon zu dieser Symptomatik führen kann. Also das kann von körperlicher Anstrengung bis hin zu emotionaler, geistiger Anstrengung oder auch einfach nur eine Reizüberflutung, die für uns völlig normal wäre, aber für diese Person dann zu einer Exazerbation, also zu einem Ausarten der Symptomatik führt. In der Regel ein bisschen verzögert. Also wenn man dann diesen Stressor hat, dann dauert das im Schnitt so 12 bis 48 Stunden, bis dann auf einmal diese Symptome sich wieder präsentieren. Diese Symptome sind halt hauptsächlich diese massive Erschöpfung, also bis hin zu, dass die Leute sich im Bett nicht umdrehen können, ja, oder 2 Stunden darüber nachdenken, ob die sich jetzt umdrehen, weil es so anstrengend ist. Das ist dann diese Fatigue, ne?
Auch oft in Medien, wer sich damit auch beschäftigt, unter Crashes auch betitelt. Wenn jemand von einem Crash redet, ich hatte wieder einen Crash, dann ist damit eben gemeint, dass durch eben diese Reizüberflutung, Nervenüberflutung sozusagen dann das nicht mehr möglich war. Wer auch viel vielleicht auf YouTube, Instagram, TikTok oder was weiß ich, wo sich damit beschäftigt hat, oft sagen Patienten dazu Crashes.
Ja, und das ist eben dieses Leitsymptom, von dem man das dann auch zu anderen Erkrankungen so ein bisschen abgrenzen kann, aber nicht unbedingt immer ganz klar abgrenzen kann. Und dann kommen halt noch zusätzliche Probleme oder Symptome hinzu, wie zum Beispiel einfach eine Belastungsintoleranz allgemein, schlechter Schlaf, Schmerzen, vor allem im Bewegungsapparat, Brain Fog, ja, also diese wie so ein leichtes benebeltes Gefühl im Kopf, dementsprechend dann auch kognitive Einschränkungen. Diese orthostatische Intoleranz, also dass die Menschen Schwierigkeiten haben, sich von einer Position in die andere umzulegen, weil das Gefäßsystem nicht mehr richtig reguliert, vegetative Beschwerden und letztendlich diese Reizempfindlichkeit. Und das sind halt alles so Symptome, die von ganz vielen verschiedenen Dingen kommen können. Ja, und diese verschiedenen Dinge, das ist auch nochmal so ein Fass, ein bodenloses Fass. Ja, also allein schon, dass da eine vernünftige Mangelabklärung gemacht wird in der Schulmedizin. Das ist, da hakt's ja schon teilweise. Deswegen diese Symptome erstmal einzuordnen und dann auch noch in irgendeiner Form zu diagnostizieren, das ist wahnsinnig aufwendig, komplex, teuer und schwierig, ja.
Die Patienten, die sich bei Linus bewerben oder beworben werden, oftmals sind es ja Angehörige, weil die Patienten selber gar nicht mehr in der Lage sind, einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Diese Patienten, die hier bei uns aufschlagen mit ihrer Lebensgeschichte, haben grundsätzlich alle schon ein Stadium erreicht, nämlich dass sie nicht mehr in der Lage sind, zu hören, zu sehen, zu fühlen, zu schmecken. Das heißt, die leben sozusagen in ihren abgedunkelten Räumen oder die leben komplett isoliert, fernab des gesellschaftlichen Lebens. Manche verhungern, weil sie nicht mehr in der Lage sind zu essen. Die werden dann also künstlich ernährt. Und diese Patienten, die dann sozusagen eben diesen Status erreicht haben, landen dann irgendwann bei uns auf dem Tisch, weil sie sagen oder weil die Familie sagt, das ist jetzt ein Zustand erreicht, der mit Leben nichts mehr zu tun hat. Und wir waren bei 7, 8, 9, 10 Ärzten. Das heißt, dieses Muster nach dieser völligen Unfähigkeit am Leben teilzuhaben, gleichzeitig bei etlichen Ärzten gewesen zu sein, gleichzeitig auch diese Hoffnungslosigkeit im Hinblick auf die Tatsache, dass es eben dann keine Therapieansätze gibt, die wirklich validiert auch erfolgreich sind, führen dann eben dazu, dass man dann eben die Sterbehilfeorganisationen aufsucht. Und wir haben dann eben relativ schnell gemerkt, dass aus einzelnen Anfragen mit immer den gleichen Symptomen dann eben ein Muster geworden ist. Ja, also sprich eine Personengruppe, eine Patientengruppe, die ja sehr groß auch ist mittlerweile. Und ich kann mir als Mensch einfach nicht vorstellen, in der heutigen Zeit, wo wir zum Mond fliegen und neue Galaxien entdecken, dass wir einfach nicht in der Lage sind, diesen Menschen zu helfen. Und ich sehe in der Gesamtthematik auch nicht bei weiteren Recherchen, dass es da jetzt auch politisch Ansätze gibt, das ganze Thema mal unter dem Teppich vorzuholen. Ja, also ich sehe keine politische Debatte zum Thema ME/CFS. Ich nehme nichts wahr. Wir haben von wie viel Patienten gesprochen?
650.000.
So, ja. 650.000 in Deutschland leben 84 Millionen Menschen.
Die diagnostiziert sind. Die ja. Kennziffer, die nicht diagnostiziert sind.
Die Dunkelziffer
sind.
Vor das allem, ja.
Einiges sein.
Die Dunkelziffer, die ist da noch gar nicht mit reingerechnet. Und dennoch sehe ich nicht, dass wir diese Krankheit dahingehend ernst nehmen in Deutschland, als dass wir dann wirklich anfangen, die Menschen auch für voll zu nehmen. Denn was ich ganz oft höre, und da ist es völlig unerheblich, ob das jetzt Geschwister von Betroffenen sind, Eltern von Betroffenen sind, das, was wir als allererstes hören am Telefon ist, wir werden nicht ernst genommen. Man nimmt uns nicht für voll. Meine Tochter, mein Sohn oder wer auch immer liegt jetzt seit Jahren mit verbundenen Augen und Kopfhörern im Zimmer, im Abgedunkelten natürlich, es ist stockfinster. Er, sie wird seit Monaten künstlich ernährt, weil sie halt einfach nicht mehr in der Lage sind, selber zu essen. Was sollen wir noch tun? Und du hast natürlich, wenn du dann von Leuten oder von Menschen sprichst, von Betroffenen sprichst, die teilweise 18, 19, 20 Jahre alt sind, in deiner Eigenschaft als Vertreter einer Sterbehilfeorganisation, also so geht es mir jedenfalls, null Interesse, diese Menschen eigentlich per se zu begleiten, weil ja der Verstand sagt, ein junger Mensch sollte leben. Ja, also ein junger Mensch sollte dem Leben offen begegnen dürfen, er sollte gesund sein dürfen und er sollte die Jahre und Jahrzehnte, die sich ihm noch bieten, glücklich nutzen dürfen. Und dennoch ist bei allem, was diese Menschen berichten, oftmals ja rein rational bleibt ja nichts mehr anderes übrig, als das Leben dann zu beenden, wenn es dann überhaupt nicht mehr dazu kommt, dass diese Menschen am Leben teilnehmen können, oder?
Ja. Also um das vielleicht ein bisschen einzuordnen aus medizinischer Sicht, also sicherlich hinterfrage ich natürlich auch, ne, was da politisch eigentlich gerade so getrieben wird in der Hinsicht. Aber aus medizinischer Sicht ist es so, wir versuchen ja, um eine vernünftige Therapie anbieten zu können oder entwickeln zu können, muss man ja die Pathophysiologie erstmal verstehen. Also man muss sozusagen verstehen, was passiert da im Körper, Und wie kann ich da von außen eingreifen, um diese Prozesse entweder zu verlangsamen oder vollkommen zu stoppen? Also das ist sozusagen der Gegenstand der Forschung, um da wirklich einen Schritt vorantreiben zu können. Und da haben wir halt im Moment bei dieser Erkrankung einfach nur leider Hinweise. Ja, es gibt Hinweise darauf, dass es eben eine immunologische Dysregulation gibt, bis hin zu Autoimmunreaktionen, also bis hin zu, wo das Immunsystem sozusagen kippt und letztendlich dann den eigenen Körper angreift. Super komplexer und breiter Prozess.
Und dazu habe ich gelesen, das kannst du vielleicht bestätigen oder auch vielleicht nicht, aber ich habe gelesen, dass auch die Marker, nach denen gesucht werden kann im Blut, dass die sehr schnell sozusagen zerfallen. Das bedeutet, die Forschungsteams müssen auch zu den Patienten nach Hause, weil einfach diese Zeitspanne zwischen der Blutabnahme und sozusagen des Erforschens da drin, was in dem Blut ist, ist so gering, dass es das auch nochmal erschwert. Dazu muss man überlegen, jemand, der so eine Erkrankung hat, da ist ja alleine Blutabnahme, die Nadel, das kann ja dann auch wieder zu eben Crashes führen, zu Verzweiflung führen. Also das erschwert es dann auch nochmal zusätzlich.
Sicherlich, ja. Also wie gesagt, wir haben halt Hinweise, ne? Und dann kommt noch der Hinweis, dass es eben neuroinflammatorische Prozesse gibt. Also das heißt, dass da das Nervensystem auf irgendeine Art und Weise angegriffen wird oder degeneriert. Und das geht dann einher mit diesen Veränderungen dieser Signalübertragung, was sich dann als Reizintoleranz äußert. Dann gibt es Hinweise darauf, dass es eben eine Störung der autonomen Regulation gibt, wie zum Beispiel Blutdrucksystem, ja, Veränderungen des Energiestoffwechsels oder der Mitochondrien, also der Kraftwerke der Zelle, Veränderungen der Gefäße. Also wir sprechen hier von sehr komplexen Systemen im Körper, und sehr komplexen Prozessen, die natürlich im Rahmen von so einem Forschungsprojekt ziemlich schwierig sind festzuhalten. Und je schwieriger sowas ist, je komplexer sowas ist, desto teurer wird natürlich auch das Forschungsprojekt, um da Resultate hervorzubringen. Ja, also es gibt erste Versuche, auch erste Versuche, die schon mal gar nicht so verkehrt sind. Ja, also ich habe jetzt gerade letztens wieder gehört, dass man festgestellt hat, dass bei diesen ME/CFS-Patienten teilweise, und das ist wieder das Problem, eben nicht bei allen, dass da teilweise Veränderungen in den Muskelfasern feststellbar war. Vor allem in den Muskelfasern, die eben für Ausdauer zuständig sind. Und dass dann kompensatorisch der Körper mehr Muskelfasern bildet, die schnell reagieren. Aber das ist auch wieder nicht bei allen der Fall. Und da sieht man einfach wieder, das sind so komplexe Systeme, die auch sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise präsentieren. Und da muss man dann versuchen, irgendwas zu quantifizieren. Das ist unheimlich schwer. Und dann, ja, 600.000, das ist eine sehr hohe Zahl, aber man muss auch sagen, wie viele Leute leiden unter Blutdruck, wie viele Leute leiden unter Diabetes. Da reden wir von viel größeren Zahlen. Das heißt natürlich auch, dass wenn ich viel größere Zahlen habe, dann kann ich auch viel mehr Medikamente verkaufen. Ja, und das ist das, wo ich so ein bisschen hinter dann eben die Politik auch hinterfrage, die politische Motivation. Ja, 600.000, das sind viele Menschen. Wir haben Kontakt mit diesen Menschen. Es ist aber letztendlich an der Bevölkerung betrachtet ein ziemlich kleiner Anteil.
Auf die Bevölkerung insgesamt betrachtet sogar wirkt das unfassbar wenig. Man geht davon aus, dass knapp 40 Millionen Menschen weltweit betroffen sind. Ja. Und wenn wir jetzt überlegen, wie viel sind wir über 8 Milliarden inzwischen? Da ist 40 Millionen.
Also ich kann dir sagen, wie viele Menschen sich bei uns beworben haben und wie viele dann auch begleitet haben mit ME/CFS. Und da brauche ich ja nicht mal Statistiken, um zu erkennen, dass das tatsächlich dann schon schwerwiegend ist. Und ich würde sagen, dass die Anzahl der Bewerber mit ME/CFS genau der Anzahl entspricht, die sich bei uns mit über 80, 90 multimorbid bewirbt. Und wie verzweifelt musst du sein, wenn du dein eigenes Kind bei einer Sterbehilfeorganisation anmeldest?
Na gut, die Motivation kommt ja von dem Kind selbst.
Nein, es ist ja ganz, es geht jetzt gar nicht darum, das rational zu erklären, sondern es geht einfach darum, ich selber habe ja zwei Kinder und Wie verzweifelt muss die Situation zu Hause sein? Wie aussichtslos muss die Situation zu Hause sein? Wie ausweglos muss diese Situation sein, dass du dich dazu bereit erklärst,
den Weg mitzugehen, ja,
dein Kind bei einer Sterbehilfeorganisation mit anzumelden, wenn es denn irgendwann keine andere Möglichkeit mehr gibt? Also da geht es mir gar nicht um die medizinische oder um die politische Sichtweise oder um die Political Correctness im Rahmen von Moralfragen, sondern da geht es einfach nur ganz einfach und profan um diese menschliche Frage, was alles passieren muss, dass man sein Kind dabei unterstützt, sterben zu dürfen. Und deswegen finde ich es auch so dramatisch, dass wir, also ich persönlich subjektiv nehme nicht wahr, dass es hier zu einer beschleunigten Forschung in dem Bereich gekommen ist in den letzten Monaten. Jahren.
Es wurden vor wenigen Monaten 2 oder 3 Medikamente als Off-Label-Medikamente freigegeben, also Medikamente, die eigentlich für andere Dinge den Zweck haben, für andere Erkrankungen, werden jetzt auch für ME/CFS-Patienten verschrieben. Da kommt aber wieder das Problem, da habe ich mich auch mit einer Mutter von einer Patientin unterhalten, oft sind Patienten mit ME/CFS auch geplagt von vielen Unverträglichkeiten, nicht nur Lebensmittelunverträglichkeiten, sondern auch Medikamentenunverträglichkeiten. Und in dem Fall war die Tochter immer gegen mindestens einen Wirkstoff in diesen Off-Label-Medikamenten allergisch. Das heißt, es konnte gar nicht ausprobiert werden. Es kommt halt auch dann immer noch mit dazu. Und es sind halt, ich sag mal, es wird probiert, damit es eingedämmt ist, aber halt auch wieder nicht ganz
erforscht. Ja, man muss auch dazu sagen, bevor man die Pathophysiologie nicht vollständig verstanden hat, kann man ja letztendlich auch nur entweder experimentieren oder eben Symptomkontrolle machen. Ja, also es gibt erste Ansätze, dass man damit so Immunmodulatoren oder eben auch antivirale Geschichten, dann, dass man die Autoantikörper abschaltet, also dass dieser Eigenangriff des Körpers so ein bisschen gedämmt wird. Es gibt Stoffwechseltherapien, es gibt Medikationen, die Blutdrucksituation verbessern können, aber es ist letztendlich eine reine Symptomkontrolle. Das tatsächlich ist die Haupttherapie Pacing. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habe.
Entschleunigen, oder?
Also dass man sagt, die Patienten müssen lernen, zu erkennen, wo die Belastungsgrenze ist und wann es eben zu diesem Crash kommt. Und da muss ich bei diesen ganz extremen Fällen, das sind ja die Fälle, die mit denen wir dann letztendlich über die Sterbehilfe auch Kontakt haben, das sind ja die Fälle, was willst du da noch pacen? Ja, also wenn du dich nicht mal im Bett umdrehen kannst und das dann zu einem dreimonatigen Crash führt, Das ist sowas, da sage ich ja, das ist schön und gut, ja, dass man sich pacen soll, aber in dem Fall, was will ich da pacen? Ja? Und man hat ja auch festgestellt, ne, gerade wenn man wieder diese Ärzteschaft auch betrachtet, die das nicht ernst nehmen oder auch nicht als somatische Erkrankung anerkennen, da wird dann oft auch gesagt, habe ich auch schon erlebt, also die 2 Patientinnen, die ich aus dem Praxisalltag kenne, jetzt nicht im Rahmen der Sterbehilfe, die eben unter ME/CFS leiden, die haben dann von ihren Hausärzten gesagt bekommen, ja, ich glaube ihnen das nicht oder sie haben eine Depression oder ich kann ihnen Reha verschreiben. Reha macht es übrigens oft schlimmer bei diesen Patienten. Also Reha ist keine sinnvolle Maßnahme.
Warum? Wie kommt das?
Naja, weil bei der Reha hast du ja dann in der Regel irgendwie bestimmte Therapien, sei es Physiotherapie, Ergotherapie, Kunsttherapie, was auch immer. Also du hast dann verschiedene Angebote und das ist ja auch wieder mit Stress verbunden. Oder auch Leistungsdruck oder wie auch immer. Aber das führt dann oft zu den Leuten tatsächlich dazu, dass die dann umso mehr crashen. Mhm. Ja. Und also Reha ist in der Regel ungeeignet bei den Leuten, die das im fortgeschrittenen Stadium haben. Aber die Therapie an sich, die gibt es in dem Sinne nicht.
Wir haben selten Podcast-Folgen, die so aufschlussreich sind wie die heute. Tatsächlich, finde ich persönlich. Also ich lerne gerade von unserer Konsilärztin jede Menge. Das heißt, für mich, um da einen Haken hinterzusetzen, die Tatsache, dass diese Patienten schlussendlich bei Linus landen, also bei einer Sterbehilfeorganisation, sind so ein bisschen die Kombination aus der Komplexität der Krankheit in Kombination mit mangelnder Forschung und mangelndem Wissen. Und der Tatsache, dass wir eben auch gar nicht wissen, wie wir diese Patienten wieder auf die Bahn bringen können, Denn das ist ja letzten Endes das Ziel. Also die Sterbehilfeorganisation, ich kann da jetzt für uns sprechen, ist ja nicht dazu da, um jeden einzusammeln, der eben diesen Sterbewunsch hat, sondern zu schauen, wo ist der Sterbewunsch nachvollziehbar, wo ist er plausibel, juristisch, medizinisch, menschlich und wo kann man vielleicht schauen, ob es die Möglichkeit gibt, das Leben dann doch zu erweitern und fortzusetzen. Und das ist ja dann immer der Fall, wenn wir gerade sehr junge Menschen haben, Menschen, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben, ja. Also als Kind weiß ich, da war alles, was älter war als 30, war für mich alt. Heute ist für mich ein Mensch, der mit Ende 60, 70, Mitte 70 stirbt, ist für mich jung. Ich weiß nicht warum, aber also die Perspektive, ne, verändert sich dann.
Vielleicht, um an das anzuknüpfen, was du gerade gesagt hast. Also es ist zum einen eben letztendlich ein Versagen oder ein noch nicht Verstehen seitens der medizinischen Forschung. Und ich denke, es ist aber auch wirklich ein gesellschaftliches, politisches Versagen, dass da nicht mehr dran gearbeitet wird, das Versorgungsangebot zu erweitern. Ich meine, es gibt zwei Kompetenzzentren in Deutschland.
In München und in Berlin.
Genau.
Aber Berlin, die Charité, nimmt, glaube ich, auch nur noch Personen im Umkreis auf.
Genau,
und auch in München,
das ist,
man hat teilweise jahrelange Wartelisten.
Also
jahrelang.
Weil die völlig überlastet sind, das ist
eine
klar.
Riesige Versorgungslücke. Und natürlich gibt es auch, ich meine, wir haben ja auch damals in der Praxis, in der ich tätig war, haben wir auch diese zwei Patienten da betreut. Es gibt auch Therapieformen, die dann helfen. Also ich hatte auch den Eindruck, das haben die auch Patienten auch berichtet, dass es denen damit deutlich besser ging mit dem, was wir mit denen gemacht haben. Aber da wären wir dann wieder beim Problem, das ist dann privatärztlich, das sind Selbstzahlerleistungen. Ja, ich weiß noch, die eine Patientin, die hat mir dann irgendwann mal erzählt, ja, sie hätte inzwischen jetzt nicht nur von unserer Praxis, sondern insgesamt privatärztliche Dienstleistungen in Anspruch genommen im Wert von über 60.000 Euro.
Da warst du noch in der Hausarztpraxis tätig damals vor Linus.
In der Praxis für funktionelle Medizin, genau.
60.000 Euro, das muss man
über 60.000 Euro, ja. Und die hat dann auch geklagt, juristisch gesehen weiß ich jetzt nicht, an wen das gegangen ist, aber hat das eben nicht zurückerstattet bekommen, sondern die Mutter, die hat dann letztendlich ihr ganzes Erspartes dafür aufgebraucht, um ihrem Kind die Therapieformen zu bezahlen, die zu einer leichten Besserung geführt haben. Und das finde ich ganz dramatisch.
Ich bekomme Gänsehaut. Also ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper.
Das finde ich hochdramatisch, dass so ein Mensch dann so alleine gelassen wird in einer vermeintlich sozialen Gesellschaft und vermeintlich sozialen Politik. Das ist für mich Verarsche hoch 10.
Naja, aber du sagtest ja gerade, anknüpfend an das, was ich vorher gesagt hatte, dass wir eben eine Kombination aus ganz vielen einzelnen Sachverhalten haben, die die Situation so kompliziert macht, dass die Versorgungslage eben entsprechend auch nicht gut ist, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ich würde aber noch einen Schritt weiter nach vorne gehen, also zurückgehen und sagen, es beginnt ja schon damit, dass man diese Menschen überhaupt ernst nimmt.
Stimmt.
Wie oft rufen die bei uns an, ja, und sagen, der Doktor hat gesagt, ich bin ein Spinner, ich weiß nicht mehr, wohin ich noch gehen soll.
Mhm.
Und der Arzt wusste gar nichts und der Dritte wiederum hat gesagt, es wird schon, der hat mir Ibuprofen dagelassen und hat gesagt, schlaf dich mal aus. Ich glaube, bevor wir anfangen, über Forschungsprojekte zu sprechen und über Therapiemöglichkeiten, sollten wir erstmal anfangen, überhaupt die Betroffenen und ihre Angehörigen auch als kranke Menschen und als Angehörige von kranken Menschen auch wahrzunehmen. Wir haben in Deutschland ein breites Bewusstsein für terminale Erkrankungen wie Krebs beispielsweise, ALS, COPD. Wenn das diagnostiziert wird, dann bekommst du einen Flyer in der psychoonkologischen Station deines Krankenhauses mit, wo irgendwie 10 Selbsthilfevereine sind. Du hast Anspruch auf die und die Palliativleistungen, ja. Mhm. Also da gibt es ein Netz in Deutschland, was dich dann erstmal auffängt. Du bist dann, und das soll überhaupt nicht despektierlich klingen, wir haben das in der Familie selbst erlebt, du bist dann erstmal ein Patient erster Klasse, weil du hast ja eine terminale Erkrankung jetzt diagnostiziert bekommen. Bei ME/CFS-Patienten habe ich das Gefühl, die müssen erstmal um Anerkennung kämpfen, dafür, dass sie überhaupt als Patienten wahrgenommen werden. Und da beginnt ja für mich schon das große Problem, dass wir ja erstmal ein Fundament brauchen, einen Boden brauchen, auf dem wir aufbauend dann sagen können, okay, wir brauchen sozialpolitische Maßnahmen, also wir brauchen Betreuungsangebote für Angehörige, Aufklärungsangebote für Angehörige, damit die erstmal verstehen, was da gerade mit ihrem Kind oder mit ihrer Schwester, ihrem Bruder, ihrem Vater, ihrer Mutter, wer auch immer das in der Familie hat, passiert, ja. Wir brauchen Angebote, die transparent sind. Da gibt es offensichtlich nicht viel, weil es noch nichts Erforschtes gibt, was zum Erfolg letzten Endes oder zur Heilung führen könnte. Wir brauchen gesundheitspolitische Maßnahmen auf diesem Fundament. Das heißt, man muss diesen Menschen ja eine Anlaufstelle bieten, an die sie sich wenden können, um zumindest erstmal eine Linderung des Leids herbeizuführen. Ja? Gibt es denn aus ärztlicher Sicht eigentlich, bevor wir weitermachen, gibt es aus ärztlicher Sicht entsprechend eine medikamentöse Behandlung oder ähnliche Ansätze, um dieses Leid und diese Reizintoleranz so ein Stück weit abzumildern? Oder bleibt da wirklich eigentlich bloß noch die Sedierung?
Also es gibt Versuche, ne, die unterschiedlich gut wirken oder nicht. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, also diese Idee der Immunmodulation, Blutwäschen, habe ich auch schon gehört, mit Mikronährstoffen, dass man da nachhilft und schaut, dass die ausreichend versorgt sind, dass man auch Stoffwechseltherapien macht, ja, also dass man die Mitochondrien anspricht und dementsprechend die Energiebildung selbst fördert. Da gibt's Ansätze, ja, und man muss halt gucken, wie ausgeprägt sind die Symptome, welche Symptome präsentieren sich und muss dann schauen, welche Therapien bei dem Individuum wirken. Das ist oft so ein Sammelsurium, dass man sich erstmal zusammenbasteln muss und wo es auch Schwankungen gibt, ja. Also wenn die dann, ich meine, das Leben geht ja weiter, gerade für die Leute, die halt eben noch einigermaßen am Leben teilnehmen, wenn dann irgendwie irgendwas passiert, was dann wieder zu einer Reizüberflutung führt oder zu einem Crash führt, muss man auch wieder schauen, dass man die wieder aufbaut, ja. Ich meine, das, was du jetzt vorhin angesprochen hattest, das ist letztendlich eine Stigmatisierung, die da stattfindet, ja. Und bei den Ärzten erlebe ich das oft so, also wir gerade jetzt im Rahmen dieses deutschen Systems, insbesondere im Rahmen des Kassensystems, ist es halt so, wir sind aufgefordert, nach Leitlinie zu arbeiten, wenn es keine klare Leitlinie gibt. Und man ins Schwimmen kommt und ausprobieren muss, Zeit investieren muss, Geld investieren muss, da wird es dann oft schon schwierig. Das ist ein systemisches Problem, ja, und sicherlich auch so ein bisschen fehlender Wille, offen zu sein. Man muss ja einfach nur mal zurückschauen, was psychiatrische Erkrankungen betrifft, gerade so Sachen wie Depressionen, ja, wie lange das bis heute noch, aber weniger inzwischen, stigmatisiert wurde, auch im Kreise der Ärzte. Das ist ein Prozess, der
stattfindet.
Was meinst
du mit Stigmatisierung innerhalb
der Ärzteschaft? Dass man halt zum Beispiel jemanden, der eine psychiatrische Erkrankung hat oder Depressionen hat, in dem Fall, dass man diese Person dann in so eine Schublade steckt und sagt, ja, du versuchst es halt nicht schwer genug, also du probierst nicht arg genug. Und also dass man kategorisch dann diese Leute in Schubladen steckt.
Ich fand es auch schön eigentlich, wie du gesagt hast, Aston, ich finde, das ist ein gesellschaftliches Problem, weil du hast ja auch gesagt, dass manchen Menschen dann gesagt wird, hier schlafen sie sich aus, nehmen sie mal eine Ibuprofen. Dass aber auch so etwas Patienten oder allgemein einem Menschen, dem es mal nicht gut geht, dem vielleicht wirklich mal ausschlafen helfen würde, dass das schon wieder von vielen runtergespielt wird. Und wie auch Leni sagt, so nach dem Motto, man versucht nicht genug und tut nicht genug. Wenn jemand auch mal einfach erschöpft ist, dann sollte man doch auch in der Gesellschaft die Akzeptanz endlich mal bekommen, dass man erstmal auch versuchen kann, sich eben auszuschlafen, irgendwas auszuprobieren. Da fängt es ja schon an, dass das ja schon nicht anerkannt wird und dann, dass dann schwerwiegendere Krankheiten dahinter nicht anerkannt werden, ist ja auch kein Wunder.
Also ich denke, gerade in Bezug auf ME/CFS wäre ein erster Schritt, diesen Begriff Fatigue rauszunehmen, weil das einfach irreführend ist.
Ja. Ich wollte gerade sagen, also wir müssen, glaube ich, jetzt nach etwas mehr als einer halben Stunde, die wir jetzt sprechen miteinander, mal so ein bisschen differenzieren. Ja, wir haben jetzt über vieles gesprochen. Und es ist so, Ich glaube, wir haben jetzt hier zwei Krankheitsbilder, die wir so ein bisschen übereinander schichten. Also wir haben einmal das ME/CFS als Erweiterung, würde ich sagen, von diesem Chronic Fatigue Syndrom, ja. Also dieses Zusammenspiel aus, wie du schon gesagt hast, aus so einem nervlichen System-Shutdown. Und wir haben das, was Julia gerade gesagt hatte, nämlich CFS, also dieses Chronic Fatigue Syndrom quasi. Das ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so ein bisschen die Vorstufe.
Nein, also ME nimmt ja eher Bezug auf diese neuroimmunologische Problematik und CFS bezieht sich eher dann so ein bisschen auf die Symptomatik, die dadurch zustande kommt. Man kann natürlich auch so einfach Chronic Fatigue Syndrom haben.
Ja.
Das wurde aber da mit reingenommen und das war meines Erachtens ein Fehler, weil das hat, glaube ich, in der Ärzteschaft dazu geführt, dass wenn man diese Begrifflichkeiten einfach liest, das verharmlost das Ganze.
Genau.
Und das führt letztendlich dazu, dass es dann fälschlicherweise in diese Psychschiene abgeschoben wird. Und die eigentliche Ursache, die ja höchstwahrscheinlich eben neuroimmunologisch ist, das wird so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Es gab eine Journalistin, die Hillary Johnson, die hat in den 80ern meines Erachtens versucht, mit einem Buch, Osler's Way oder so hieß es, Osler's Web, hat die versucht zu betonen, dass der Kern dieser Erkrankung eben neurologischen und immunologischen Ursprungs ist. Also die hat dieses CFS sozusagen versucht, da
auszuklammern.
Könnte man sich mal anlesen, wenn man da Interesse hat. Oder
jetzt kommen die Patienten, besser gesagt die Patienten selbst ja nicht, weil viele sind ja nicht mehr in der Lage, überhaupt einen Telefonhörer zu halten, geschweige denn zu sprechen. Kommen die Patienten über ihre Angehörigen zu uns, schlagen hier auf und fragen dann eben, würden Sie meinen Sohn in den Tod begleiten, würden Sie meine Tochter in den Tod begleiten? Und grundsätzlich ist es ja so, wir hatten das ja jetzt auch in den Sendungen davor oder in den Folgen davor schon öfters besprochen, es gibt ja eben diese vier rechtlichen Parameter zur Durchführung einer ärztlich assistierten Freitodbegleitung, ja, also der Patient muss entscheidungs- und urteilsfähig sein, der Patient muss frei verantwortlich handeln, es darf kein Druck von außen erkennbar sein. Ne? Der Patient sollte seine Entscheidung aus einer gewissen Kontinuität heraus treffen, wobei auch da gibt es ja immer wieder Diskussionen, was bedeutet jetzt Kontinuität, ja, wann geht die los, wo hört die auf? Und die Tatherrschaft muss beim Patienten liegen. Wir haben schon ME/CFS-Patienten und Patientinnen auch begleitet. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Vielleicht, Julia, kannst du mal ganz kurz erklären, worauf wir bei der Auswahl von ME/CFS-Patienten achten, gerade auch im Hinblick auf die Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit, dass wie so ein klassisches Bewerbungsverfahren jetzt im Hinblick auf ME/CFS-Patienten einfach auch aussieht, ja.
Genau. Also was uns auch wichtig ist, wir fordern ja auch immer mit unseren, ich sag mal, Bewerbungsgesuchsunterlagen auf medizinische Unterlagen ein. Und da ist es für uns auch wichtig, dass die Diagnose gestellt ist, weil es gibt auch, vielleicht kennen das manche eher die Älteren, die vielleicht auch noch auf Facebook unterwegs sind, gibt es da auch Gruppen, die sich das selbst diagnostizieren, die einfach sagen, ja, ich bin immer müde, ich habe das bestimmt auch. Besonders eben nach Corona sind da teilweise, man nennt das umgangssprachlich Bubbles, ich sag mal Gemeinschaften, aufgeblüht und plötzlich sagen alle untereinander, ich habe ME/CFS und pushen sich untereinander. Also das gibt's auch schon. Deswegen ist es bei uns auch wichtig, dass das Ganze diagnostiziert ist. Und auch fachärztlich holen wir uns immer noch eine Stellungnahme dann mit rein, in dem eben begründet ist, dass die Person urteils- und entscheidungsfähig ist. Also dass es jetzt nicht der Sterbewunsch aufgrund einer Akutsituation heraus passiert, sondern die Erkrankungen, die vorliegen und eben nochmal fachärztlich begutachtet wird, ist die Urteils- und Entscheidungsfähigkeit gegeben. Und besonders an sich, es macht eigentlich keinen Unterschied, in welchem Alter jemand ist, aber besonders, wenn jemand jünger ist, schauen wir da auch nochmal anders sozusagen nicht im Prüfverfahren drauf, aber auch ethisch, moralisch, ob wir das vertreten können. Weil es ist so, vom Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom Februar 2020, es gibt keine Altersgrenze. Also theoretisch auch Minderjährige können begleitet werden. Aber die Frage ist immer, was können wir und unsere Ärzte auch ethisch, moralisch vertreten? Deswegen ist das auch immer noch so ein bisschen im Hintergrund, wenn jetzt jemand minderjährig ist. Wir sagen bei Linus, ab der Volljährigkeit begleiten wir überhaupt erst. Das bedeutet auch, wenn jemand minderjährig wäre und die ganzen Papiere einreichen könnte, würden wir das eigentlich ablehnen. Also deswegen, es kommt auch immer da noch mal ein bisschen drauf an, können wir es vertreten.
Ich würde das jetzt nicht so statisch aufbauen. Ich würde jetzt aus der Praxis heraus erstmal sagen, grundsätzlich ist erstmal die Frage zu stellen, egal ob jemand ME/CFS hat, Krebs hat, lebenssatt ist, ist der entscheidungs- und urteilsfähig. Also ist der in der Lage, die Tragweite seiner Entscheidung und seines Sterbewunsches da überhaupt nachzuvollziehen. Da haben wir das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, zwei Ärzte müssen sich das anschauen. In der Regel sind ME/CFS-Patienten mit einem gewaltigen Ordner an Arztdokumenten ausgestattet. Ja. Mal vielsagend, mal nichtssagend, ja. Man merkt dann auch immer relativ schnell schon in den Arztbriefen und Arztberichten, wo bei welchen Ärzten welche Kenntnisse über diese Krankheit vorhanden sind und wo es halt einfach hapert. Was ich auch immer sehr interessant finde, ist, wenn dann Therapievorschläge gemacht werden. Ich hatte mal gelesen, dass eine Bewerbung hier, das ist noch gar nicht lange her, da hatte der Hausarzt empfohlen, eine Therapie auf dem Bauernhof zu machen, unter Einbeziehung von Streicheltherapie und Pferdetherapie. da ging es um eine Patientin, auch Anfang, Mitte 20, die konnte noch nicht mal mehr gerade sitzen, ja, geschweige denn das Bett verlassen. Also da merkst du dann schon auch, aus welcher Richtung der Wind weht. Aber grundsätzlich, um wieder zurückzukommen zum Thema, die Frage, die sich für uns als Sterbehilfeorganisation stellt, weil ich weiß, dass bei vielen Hörer und Hörerinnen jetzt oder Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt natürlich wieder die Frage ist, naja, was muss denn bei ME/CFS-Patienten überhaupt gegeben sein, dass die begleitet werden? Und grundsätzlich ist es ganz einfach so, was wir brauchen ist, wir müssen die Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit nachgewiesen bekommen. Und das kann für meine Begriffe in vielerlei Hinsicht bei anderen Krankheiten oder Leidenszuständen der Hausarzt in Kombination mit ein, zwei Ärzten von Linus machen diese Begutachtung. Ich glaube, wir sind uns aber einig, dass wir bei ME/CFS wirklich fachärztliches Personal einbinden müssen, sowohl auf neurologischer Ebene als meinetwegen auch auf psychiatrischer oder psychologischer Ebene vor allem, um eben ausschließen zu können, dass jemand aufgrund seines hohen Leidenszustandes, der bei ME/CFS ja teilweise über Jahre geht, also die liegen ja über Jahre in ihrem Bett und siechen vor sich hin, die Menschen, dass die sozusagen in der Lage sind, die Tragweite ihrer Entscheidung zu verstehen, zumal wir es ja dann auch eben mit Patienten und Patientinnen zu tun haben, die auch sehr jung sind. Erste Patientin, die wir begleitet haben mit ME/CFS, wie alt war die?
Kaum älter als ich und die älteste war auch Mitte 50, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also
kaum älter als du heißt?
Knapp Anfang 30.
Knapp Anfang 30. Ja, das spiegelt ungefähr auch so ein bisschen das wieder, was wir in der Patientenaufnahme sehen vorne. Dass wir sehen, dass das Durchschnittsalter irgendwo immer so bei Anfang bis Ende 20 ist, ja. Und das finde ich persönlich.
20 bis 40, würde ich sagen.
Einigen wir uns auf 20 bis 40. Ja, und das ist einfach erschreckend. Und da ist es klar, dass wir einfach eine entsprechende Grundlage schaffen müssen. Worum es nicht geht, ist, die Patienten zu gängeln, wenn sie dann auch schon so Ärzte-Odysseen hinter sich haben, dann erlebe ich ganz oft, dass die Betroffenen oder die Angehörigen bei uns anrufen, zwar schon auch um Aufklärung und um weitere Hilfestellung bitten seitens der Sterbehilfeorganisation, aber die teilweise einfach auch desillusioniert sind, wenn es dann darum geht, dass wir dann mit Ärzten rangehen an das Thema, wobei wir ja aus ärztlicher Sicht anders auf ME/CFS schauen, wenn wir jetzt Sterbehilfe in den Kontext nehmen, wie jetzt der Hausarzt, der vielleicht am Überlegen ist, was für Therapiemöglichkeiten habe ich noch für meine Patientin, sondern bei uns geht es ja dann wirklich erstmal nur darum festzustellen, ist die Person, um die es geht, entscheidungs- und urteilsfähig. Da kann es sein, dass wir dann einen unserer Gutachter, Gutachterinnen aus dem psychologischen Bereich dann auch zu den Patienten nach Hause schicken, weil viele sind ja eben doch nicht mehr in der Lage, das Haus zu verlassen, müssten dann vielleicht Monate warten, bis sie einen Termin kriegen. Wir können dann natürlich deutlich schneller voranschreiten als Sterbehilfeorganisation mit unserem Netzwerk und auch recht schnell psychologischen Rat dann einholen. Und wenn dann eben klar ist, dass die entscheidungs- und urteilsfähig sind und das fachärztlich abgeklärt ist, dann übernimmt in der Regel ja der durchführende Arzt die durchführende Ärztin. Ne? Wann hattest du deine erste ME-CFS-Patientin oder deinen ersten Patienten?
Ich habe noch nie jemanden mit ME-CFS begleitet. Tatsächlich, ich habe einmal eine Zweitmeinung, wurde ich hinzugezogen bei einer ME-CFS-Patientin. Und das war sehr eindrücklich, muss ich sagen. Ich habe mir dann, also dadurch, dass ich ja so ein bisschen Kontakt mit diesem Thema hatte in der alten Praxis, habe ich mich natürlich dann auch nochmal hingesetzt und nochmal geguckt, was für Therapiemöglichkeiten und so weiter gibt es. Die habe ich auch sehr, sehr ausführlich mit dieser Dame damals besprochen. Und die hatte auch so gut wie alles schon ausprobiert, war einfach dann auch durch, sag ich mal. Also sie wollte dann auch nichts mehr ausprobieren. Und das werde ich so schnell nicht vergessen, dieses Gespräch. Also das war, das ist einfach eindrücklich, wenn so ein Mensch, der einfach mitten aus dem Leben herausgezerrt wird. Das war eine super aktive Frau, sowohl körperlich, also die hat viel Sport gemacht, die war beruflich super erfolgreich, hat da irgendwie ein Unternehmen mitgeleitet und aufgebaut, und die hat ehrenamtlich, also das, die war aktiv und wurde mitten aus dem Leben gerissen und hat jahrelang im Bett verbracht, hat alles Mögliche ausprobiert und hat dann gesagt, es geht einfach nicht mehr. Und das ist schon, da nimmt man erstmal auch als Ärztin und auch als Menschenschritt zurück und denkt sich, naja, ich weiß auch nicht, ob ich das so wollen würde.
Ich finde besonders als Frau, ich weiß nicht, ob das nochmal ein Unterschied ist, aber also ich habe auch schon Begleitung mitgemacht mit dem Krankheitsbild ME-CFS. Ich finde besonders als Frau in so einer Altersspanne, und das sind Linio nicht einfach, geht es vielleicht einem nochmal näher, weil man denkt, man steht mitten im Leben und ist theoretisch.
Du vergleichst dich automatisch. Klar. Und das geht mir bei jungen Männern so. Also wenn ich Bewerbungen sehe von jungen Menschen, dann geht mir das auch sehr nah, weil ich mich dann natürlich selber sehe. Ja, also wenn ich sehe, dass sich da Menschen bewerben mit Anfang, Mitte 30, meinetwegen auch mit einer terminalen Krebserkrankung, das ist ja so der Klassiker, dann vergleichst du automatisch dein Leben mit denen. Und das ist ja auch eine Form von Empathie und Mitgefühl. Und du wärst ja falsch hier bei Linus, wenn du das nicht hättest. insofern ist das schon richtig so. Die letzte Bewerberin mit ME-CFS, das ist jetzt ein paar Tage her, die war Triathletin. Und die Mutter hat mir Fotos geschickt. Die war, also ich würde sagen, der wäre ich nicht gern im Dunkeln begegnet, wenn die auf 180 gewesen ist. Also die war schon richtig kräftig beisammen, die war unglaublich sportlich, ein unglaublich hübsches Mädchen, eine unglaublich attraktive junge Frau, die stand mitten im Leben, die ist gereist, die hat eine Ausbildung gemacht zur Pilotin bei der Lufthansa und ist dann halt so völlig von jetzt, also hat auch eine Corona-Erkrankung gehabt, hat ein Coronavirus gehabt. Es ging nach Corona erstmal aufwärts und auf einmal ging es volle Kanne bergab. Und keiner wusste, was los ist. Keiner konnte ihr das erklären, bis dann die Eltern selber recherchiert haben. Und die wird jetzt schon seit knapp einem Jahr künstlich ernährt und die hat mir dann quasi Fotos von vorher und nachher geschickt, oder uns besser gesagt. Ich bin ja nicht allein in der Patientenaufnahme, und das ist unglaublich, was diese Krankheit mit diesen Menschen macht. Also das ist unglaublich. Das erinnert mich so ein bisschen an den Verlauf bei schweren Krebserkrankungen, ne? Und ich weiß auch noch damals, als wir im Krankenhaus waren mit meinem Vater, wir waren ja quasi Stammgäste dort, mit seinem Bauchspeicheldrüsenkrebs, da hat der Professor, der in seinem Alter war, auch immer gesagt zu mir, wenn er gerade nicht im Zimmer war und wir alleine waren, unter vier Augen gesprochen, hat er auch immer gesagt, er sieht das, wenn er nach Hause fährt, mit ganz anderen Augen, ihn als Patienten, also meinen Vater, weil er eben genauso alt ist und er da schon auch oft jetzt mit seiner Frau drüber gesprochen hat, etc., etc. Also ich glaube, das ist menschlich, und du wärst ja auch tatsächlich an der falschen Stelle hier, wenn das nicht der Fall wäre. Gut, abschließend haben wir drüber gesprochen, was ME-CFS ist. Ich gehe gerade mein Pamphlet durch und gucke kontrollkästchenartig, ob wir auch alles brav abgearbeitet haben. Wir haben darüber gesprochen, was ME-CFS ist, wie die aktuelle Situation in Deutschland aussieht. Wir haben auch, und ich finde zu Recht, darüber gesprochen, dass wir uns sehr wünschen würden, dass solche Patienten mit ihrem Leid und ihren Anliegen ernst genommen werden. Wir haben so ein Stück weit darüber gesprochen, was das für uns als Organisation bedeutet, dass wir eben Patienten mit ME-CFS aufnehmen und begleiten, wenn eben klar ist, dass oder fachärztlich abgeklärt ist, dass die eben entscheidungs- und urteilsfähig auch noch sind. Und dann gebührt dir, liebe Julia, heute die letzte Frage. Moment, ich muss sie kurz ablesen. Die letzte Frage von meiner letzte Frage.
Ich bin gespannt.
Romantisch. Was bleibt dir von diesen Menschen am ehesten in Erinnerung, die du mit ME-CFS in den Tod begleitet hast?
Die Liebe. Die Liebe dieser Menschen. Also es ist auch so tragisch, wie es ist, aber wie ich es erlebt habe, bei den Begleitungen, die Menschen sind gerne und voller Liebe gegangen. Liebe für die Fürsorge, die sie bekommen haben, besonders von Freunden, von Familie. Also das ist ein Gefühl, das ich da mitnehme. Und ich habe höchsten Respekt auch vor Personen in, ich sag mal, jüngeren Alter, die sagen, ich kann das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr und ich habe mein Leben gelebt, in Anführungszeichen, und das ist jetzt einfach nicht mehr lebenswert für mich. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt bei den Begleitungen, die ich hatte, dass jemand in Trauer gegangen ist, sondern jemand ist in Liebe gegangen.
Das war ein schöner Schlussgedanke. Es bleibt die Liebe.
Ja.
Wir sehen uns in 14 Tagen wieder oder hören uns in 14 Tagen. Ihr dürft selbstverständlich wieder sehr gerne unterhalb dieser Videos kommentieren, sei es bei YouTube, bei Apple Podcasts, bei Spotify. Stellt eure Fragen. Wir werden uns Mühe geben, sie zu beantworten. Ich habe noch keine Ahnung, was wir in 2 Wochen besprechen werden, aber es wird sicherlich irgendwas Interessantes sein, irgendwas Schönes sein. Und ich werde selbstverständlich die beiden Lester-Schwestern wieder mitbringen. Insofern wünsche ich euch jetzt eine schöne Restwoche.
Macht's gut.
Möget ihr eine Klimaanlage in der Nähe haben. In diesem Sinne, alles Liebe. Ciao.
Sterbehilfe. Heiß diskutiert, oft verschwiegen. Wir reden drüber, ohne Floskeln und ohne Filter. Das ist meine letzte Frage.